NDR Info. Redezeit.
Herzlich willkommen zur Redezeit-Visite hier auf NDR Info, wieder in Kooperation mit Visite im NDR Fernsehen, diesmal allerdings ohne Videostream, darüber hinaus allerdings in gewohnter Form mit Studiogästen und natürlich Ihren Fragen, wenn Sie mögen, an uns. Ums Fasten geht es heute Abend, genauer gesagt um das sogenannte Intervallfasten. Was ist das? Was bringt das? Darüber möchte ich reden. Zum einen mit dem Mediziner Professor Andreas Michalsen, Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Emanuel-Krankenhaus in Berlin, der gerade aus dem Visitestudio zu uns gekommen ist, und der systemischen Ernährungsberaterin und Ernährungstherapeutin Margarete Nowak aus Hamburg. Sie können, wie gesagt, wie immer Ihre Fragen stellen. Entweder mailen Sie uns an ndr.de/redezeit oder Sie rufen uns an unter 08000 441777. Also Intervallfasten. Kennen Sie das? Haben Sie das selbst schon mal ausprobiert? Wenn ja, wie war das? Kira Meyer hat sich für uns umgehört.
Ich habe Wanderfasten mal gemacht, eine Woche an der Nordsee. Und das war überraschend erfolgreich. Ich stand dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber, ob das was bringt. Aber erstmal das gewichtsmäßig was gebracht, aber auch eben von der Entspannung her und von der Reinigung sozusagen.
Ich glaube, dass für einige Menschen ist es sicherlich gar nicht schlecht, sowas mal zu machen. Weil ich glaube, dass man sich auch ein bisschen neu austariert und auch dieser Verzicht ist natürlich auch erstmal so eine mentale Geschichte, dass man merkt, dass man das kann.
Weil ich es nicht für nötig erachte, weil ich religiös in der Richtung eigentlich nicht beleckt bin und insofern ist es kein Thema für mich.
Früher hätte man vielleicht gesagt, ich habe mich gestern Abend ein wenig überfressen und heute Morgen habe ich keinen Hunger und ich esse erst mittags und heute taufen wir das Intervallfasten.
Ich bin so schon leider zu dünn, also noch Fasten ganz sicher nicht. Nee, dazu esse ich zu gerne Eis und Schokolade.
Tja, soweit die Antworten in unserer Umfrage. Da gab es ja schon einige Stichworte. Fasten entspannt, haben wir gehört. Man tariert sich aus, auch mental. Es fühlt sich an wie eine innere Reinigung, war da zu hören. Wirkt sich positiv aus aufs Gewicht. Aber eins sollen wir vielleicht gleich am Anfang mal klarstellen. Nicht religiös bin ich. Für mich ist das kein Thema. Es gibt ja in vielen Religionen Fastenwochen, in denen die Gläubigen zu Verzicht aufgerufen sind, in den christlichen Kirchen, auch im Islam zum Beispiel. Aber wenn wir hier über Intervallfasten reden, Margarete Nowak, dann ist was ganz anderes gemeint, nämlich was?
Na, es ist schon der gemeinsame Nenner, ist das Verzichten über eine gewisse Zeit auf Essen. Aber wir heute Abend sprechen ja über das Intervallfasten, so wie wir im Beitrag gesehen haben, entweder über Stunden oder eben einen Tag oder zwei in der Woche. Das heißt, ein Verzicht, eine Pause von der alltäglichen Ernährung zur Reinigung, aber letztendlich auch ein bisschen zur Entspannung von ja, der großen Auswahl des alltäglichen Essens.
Und um gesundheitliche Aspekte geht es, da werden wir von Ihnen vieles hören auch in dieser Stunde und es geht um medizinisch sinnvolle Dinge. Professor Andreas Michalsen, warum aus medizinischer Sicht ist es sinnvoll, regelmäßig mal auf Nahrung zu verzichten über eine gewisse Zeit?
Also die Erklärung oder der gemeinsame Nenner der vielen guten Wirkungen, die liegt eigentlich in unseren Genen. Also es liegt uns letztlich die Steinzeit noch in den Knochen und man kann über vieles spekulieren, aber sicherlich haben die Menschen vor 50 oder vor 100.000 Jahren nicht regelmäßig um 8 Uhr, um 12 Uhr und um 18 Uhr gegessen und zwischendurch noch einen Kaffee to go und einen Keks gegessen. Das heißt also, wir leben eigentlich entgegen dem, was unsere Molekularbiologie, unsere Gene eigentlich gut finden. Und deswegen sind auch viele Hormonsysteme überfordert, die den Blutzucker einstellen, die Blutfette einstellen. Und das führt zu vielen Erkrankungen. Im Umkehrschluss, wenn man das wieder eindämmt, also im wahrsten Sinne des Wortes, einfach wirklich da mal wieder Grenzen setzt und nicht den Körper dauernd aufessen einstellt, programmiert, dann hat man zahlreiche, sehr, sehr gute Effekte, letztlich auf fast alle chronischen Erkrankungen, unter denen die Menschen heute leiden.
Was passiert denn da im Körper, wenn ich faste? Der schaltet um auf eine Art Hungermodus. Was heißt das?
Ja, der Hungermodus, man muss ja einfach erstmal überleben. Und das ist eigentlich egal, ob man jetzt 10 Stunden fastet oder 10 Tage. Energie wird also bereitgestellt, da werden Reserven an Zuckern und später an Fett abgebaut. Das ist aber gar nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist einfach, dass diese Systeme, die mit der Verdauung, mit der Verstoffwechslung, mit der Energieherstellung aus der Nahrung beschäftigt sind, die können sich dann erholen. Also Insulin beispielsweise eben oder Cholesterin, Blutfette und so weiter. Das führt letztlich dazu, dass auch Entzündung gehemmt wird und dass Reparaturprozesse, die sonst keine Zeit haben, ne, dass die stattfinden. Also wie man ein Auto in die Werkstatt bringt, also die Zelle kann sich endlich mal um etwas kümmern, wo ihr sonst vor lauter Essen gar keine Zeit gelassen wird.
Ich sag nochmal die Telefonnummer zum Anrufen schon mal für die Fragen gleich. 08000 441 777. Also zeitweise auf Essen verzichten. Da gibt es unterschiedliche Modelle, wie man das macht. Was ist denn typisch bei Intervallfasten? Was empfehlen Sie zum Beispiel, Frau Nowak?
Ich empfehle nach einem Kennenlernen der jeweiligen Person entweder das wirklich dieses 8 mit 16, das heißt also der Tag hat 24 Stunden, 8 Stunden stehen zum Essen, zur Nahrungsaufnahme zur Verfügung und eine Pause ist dann über 16 Stunden. Die andere Variante wäre die ein oder zwei Tage in der Woche wirklich dann zu fasten, das heißt also an den Tagen entweder nur Flüssigkeit zu sich zu nehmen oder im Rahmen von 500 Kalorien Nahrung aufzunehmen. Für mich ist es immer wichtig, welchen Tagesrhythmus hat diese Person, die zu mir in die Beratung kommt. Ist sie berufstätig? In welcher Form ist sie berufstätig? Oder ist sie letztendlich dann mit wenig Terminen konfrontiert? Und dann entscheiden wir gemeinsam, ob eben die eine Form, also dieses 8-16 oder 2-5, die Variante gut ist.
Ist das eine oder das andere medizinisch sinnvoll, Herr Michalsen? Was sagen Sie?
Also wir können heute vom wissenschaftlichen Stand jetzt nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Also ich würde deswegen auch beipflichten, es geht wahrscheinlich darum zu schauen, was persönlich geht. Da sollte man, muss man aber immer einberechnen, dass der, man muss, wenn es jetzt am ersten Tag sich nicht gut anfühlt, heißt das noch nichts. Man muss das erstmal ein paar Wochen durchziehen, bevor man wirklich sagen kann, das taugt. Und das Zweite ist dann natürlich, dass man muss sich einfach beobachten eigentlich auch, was es auf das Gewicht, was es auf die Laborwerte bewirkt. Und ganz wichtig, das wissen wir ja, sagen wir aus 30 Jahren gescheiterter Ernährungstherapie-Geschichte, also gescheitert insofern, das beste Wissen nützt nichts, wenn man es nicht machen kann. Und so ist es ja beim Intervallfasten letztlich auch. Wenn das seine Wirkung haben soll, wenn man damit Demenz oder irgendwas vermeidet, dann muss man es mehr als eine Woche im Jahr machen, muss man es eigentlich fast immer machen. Also insofern ist dann die entscheidende Frage, passt das eben in den Alltag, kann ich das aufrechterhalten? Das halte ich für viel entscheidender als die Frage jetzt 14 Stunden, 16 Stunden, 2 Tage, sondern für sich etwas zu finden, wo man sagt, Mensch, das passt in meinen Alltag und das kann ich mir jetzt vorstellen, das mache ich bis ans Lebensende.
Wir haben einen Hörer, der uns angerufen hat, Klaus Heise. Schönen guten Abend, Herr Heise.
Guten Abend.
Ihre Frage an uns.
Ja, ich bin 76 Jahre alt und wiege 2 Zentner, habe 3 Beibässe und noch einen Stent und wollte fragen, ich möchte gerne an dem Intervallfasten teilnehmen. Aber wenn ich die Medikamente nehme, weiß ich nicht, wenn ich jetzt nichts esse, ob das mir so gut bekommt.
Ich würde sagen, das ist erstmal die Frage an den Mediziner, Herr Michalsen.
Ja.
Also letztlich kann da nicht viel passieren. Es steht natürlich immer in den Beipackzetteln, stehen immer Angaben, wie man Medikamente einzunehmen hat, nüchtern oder nach dem Essen und so weiter.
Essen soll ich hier.
Genau, aber letztlich ist es so, also von den Medikamentenwirkungen passiert da in der Regel nichts. Sie müssen natürlich schauen, ob sie es vertragen. Das kann natürlich sein, man kriegt Magenschmerzen einfach, wenn man Medikamente einnimmt. Gut, dann müssen sie es abändern. Aber grundsätzlich ist da keine Gefahr. Das ist ja eigentlich auch der Vorteil von diesem Intervallfasten gegenüber dem längeren Heilfasten. Das ist gar nicht so, das ist nicht so besonders für den Körper. Ich meine, unsere Großeltern haben es wahrscheinlich sehr oft unbemerkt gemacht. Also insofern können Sie da ganz, das können Sie relativ unbeschwert ausprobieren.
Und die Medikamente trotzdem so nehmen wie?
Medikamente immer weiternehmen. Da gilt übrigens natürlich auch die Regel, das Intervallfasten kann Effekte haben, der Blutdruck sinkt oder vielleicht wird auch der Blutzuckerspiegel besser. Das dann aber mit dem Arzt absprechen. Also nicht quasi, es ist immer die falsche Reihenfolge, erst die Medikamente weglassen und dann gucken, ob es hilft, sondern erstmal das Intervallfasten machen. Und wenn Sie bemerken, ich schätze mal, dass Sie selber Blutdruck messen.
Ja, ich habe an sich prima Blutdruck eingestellt bekommen. Ich spreche morgen, habe ich Herzsportgruppe.
Ja.
Und da ist auch ein Arzt dabei in der Kardiologe. Mit dem werde ich das mal kurz durchgehen.
Genau, also quasi, wenn Sie dann sehen, Mensch, der Blutdruck sinkt um 10 Punkte, nachdem ich das 2 Wochen mache, dann kann man natürlich anfangen, Medikament zu reduzieren. Aber bis dahin nehmen Sie alles genau normal weiter ein.
Herr Heise, Sie haben eben gesagt, Sie wollen gerne mitmachen bei dem Intervallfasten. Haben Sie denn eine Gruppe bei sich vor Ort?
Also von mir aus. Also mitmachen in dem Sinne, dass ich das gerne machen möchte.
Die Idee finden Sie gut. Aber das Stichwort ist trotzdem ganz gut, Herr Heise. Denn wir haben ja natürlich hier eine Fachfrau sitzen, die auch Gruppen betreut. Frau Nowak, was würden Sie denn raten, wenn jetzt so jemand da ist? Sollte er sich nur mit seinem Arzt unterhalten? Er ist ja in einer Herzgruppe, da hat er ja schon mal auch Ansprechpartner. Oder sich auch an jemanden wie Sie, also an Ernährungsberater, die ja auch niedergelassen sind, die eigene Büroräume haben, die bei Einrichtungen Kurse anbieten. Wie macht man das, wenn man sich Hilfe suchen will?
Ja, Herr Heise, also Sie sind herzlich willkommen. Der erste Schritt ist ja immer der, den Herr Michalsen auch beschrieben hat, das ärztlich ein Stück weit abzuprüfen, zu schauen, welche Wirkung haben Ihre Medikamente. Da wäre ja vielleicht auch zu überlegen, mit der 16-8-Methode erstmal anzufangen, weil dann haben Sie ja eine Zeit auch der Nahrungsaufnahme. Das zweite ist, es macht immer Sinn, dann auch eine Ernährungstherapie oder eine Ernährungsberatung mit hineinzunehmen, praktisch Beratungsstunden in Anspruch zu nehmen, um zu schauen, wie Sie das in Ihrem Alltag auch integrieren können und was sie letztendlich dann vielleicht auch an Veränderungen in ihren Essgewohnheiten damit beabsichtigen. Und das könnten wir dann halt Schritt für Schritt auch miteinander besprechen oder möglicherweise auch in ihrer Herzsportgruppe dann auch im Rahmen einer Gruppensitzung gut besprechen.
Wir haben, manche haben ja die Visite-Sendung eben im Fernsehen gesehen, manche haben sie nicht gesehen. Da war zu beobachten, dass es in der Klinik, in der Sie sind, in Berlin auch Gruppen gibt von Patienten, die da sozusagen unter ihrer Aufsicht Diät machen. Wie kommt man dorthin? Sind das Patienten, die eingewiesen worden sind oder melden die sich? Oder?
Ja, genau. Also wir sind ein ganz normales Krankenhaus. Das heißt, man kommt per Einweisung. Jeder normal Versicherte kann durch Einweisung seines Hausarztes oder Facharztes in das Krankenhaus kommen. Und das heißt, dann ist eben auch die Voraussetzung, dass man unter einer Krankheit leidet, die irgendwie so nicht ausreichend oder zufriedenstellend behandelt ist. Das kann Rheuma sein, das kann Krebs sein, das können Herzleiden sein, Darmerkrankungen, also alles aus dem Bereich der chronischen Erkrankung, der inneren Medizin.
Vielleicht erstmal vielen Dank an Herrn Heise. Dazu passt auch ein Anruf von Helga Remlein aus Lüneburg. Frau Remlein, schönen guten Abend. Was ist Ihre Frage an uns?
Guten Abend und vielen Dank. Ja, ich habe einen Mann, der ist 74 und ist seit mindestens 2 Jahrzehnten Diabetiker und hat auch Bluthochdruck. Wir haben vor 5 Jahren auf vegane Ernährung umgeschaltet, von heute auf morgen. Er ist innerhalb eines Vierteljahres vom Insulin frei geworden, auch von Tabletten. Aber sein HB, wie heißt der Wert, HB?
HbA1c
oder ich weiß es nicht genau, dieser Wert, wissen Sie, den man immer misst, diesen Langzeitwert, der ist langsam wieder am Steigen. nachdem er 6, und was war, ist er jetzt wieder auf 7. Und der Arzt tröstet immer und sagt, ja, ist doch sehr gut, der würde eigentlich schon in ihrem Alter bei 10 liegen. Meine Frage, kann man durch Intervallfasten da jetzt noch was ausrichten? Also er ist frei von Medikamenten, aber er hat Bluthochdruck und muss dagegen welche nehmen, ja, Tabletten.
Okay, also Diabetes, Bluthochdruck, kann da Intervallfasten helfen, nehme ich also.
Kann es noch helfen, ganz genau.
Ja, das kann auf jeden Fall helfen. Also es gibt, also mit der veganen Ernährung machen Sie das natürlich schon mal sehr richtig. Das ist sicherlich die beste Grundernährung, die man empfehlen kann. Es gibt eine sehr gute Studie von der Universität in Prag, da haben sie mal verglichen Leute, die seit vielen Jahren Diabetes haben, die haben dann die gleiche Menge Essen 6-mal am Tag gegessen verteilt und dann haben sie die aufgefordert, das nur 2-mal zu essen und eben mindestens eine Pause von 14 bis 16 Stunden zu haben. Und da hat sich dieser HbA1c-Wert wirklich dramatisch gebessert. Also das heißt, ich glaube, wenn Sie das kombinieren, dann senkt es den HbA1c wieder. Aber ich möchte durchaus auch Ihren Hausarzt unterstützen. Sie brauchen da keine Panik oder keine Sorge haben. Also das hat sich so ein bisschen gewandelt, sodass man eigentlich sagt, ein HbA1c bis 7,5 ab einem gewissen Alter ist absolut noch in Ordnung. Also sorgen Sie sich nicht, aber machen Sie das Intervallfasten.
Und gleichzeitig achten Sie vielleicht ein bisschen auf den Anteil der verwertbaren Kohlenhydrate in Ihrer Ernährung. Vegan heißt ja letztendlich schon auch, dass Sie Kohlenhydrate aufnehmen. Und verwertbare Kohlenhydrate, das sind die Kartoffeln, Reis, Nudeln, Brot, Getreide. Und die haben schon auch einen deutlichen Einfluss auf Ihren Blutzuckerspiegel. Vielleicht wäre da auch noch mal ganz gut hinzuschauen, wie sieht die alltägliche Ernährung aus?
Oder eben auch Ernährungsberater.
Nudeln gar nicht, kaum Brot, ja. Aber ganz, ganz wenig Reis überhaupt nicht. Und Kartoffeln meistens nur eine Süßkartoffel. Ja.
Frau Riemlein, ich danke Ihnen erstmal für Ihren Anruf und fasse noch mal auch das zusammen. Da gilt auch wieder, Beratung ruhig mal in Anspruch nehmen. Bevor wir über die möglichen therapeutischen Effekte von Intervallfasten auch reden, wenn ich jetzt immer sage, Beratung in Anspruch nehmen, klar, man kann zu seinem Arzt gehen und sagen, ich möchte da jetzt gerne mal was wissen, der schickt einen vielleicht zu einer Ernährungsberatung. Wenn man aber keine Überweisung vom Arzt bekommt, muss man eigentlich das alles selber bezahlen? Nehmen die Krankenkassen einem da etwas ab von den Kosten? Denn so Seminare sind ja sicherlich nicht umsonst. Die Frage geht erstmal an Sie beide, aber vielleicht Frau Nowak als Erste.
Ja, also die Ernährungsberatung kann in der Regel eigentlich schon durch den Arzt verordnet werden. Außer es ist jetzt wirklich rein präventiv, wenn es darum geht, über gesunde Ernährung informiert zu werden oder eine Ernährungsumstellung ohne irgendwelche Beschwerden gerne starten zu möchten. Ansonsten ist es eigentlich so, dass eine ärztliche Verordnung ausgestellt wird nach § 43 und dann praktisch mit dieser Verordnung einen Antrag bei der Krankenkasse, eigentlich bei jeder Krankenkasse ausgenommen die Privatversicherung, gestellt werden kann und dann wird von den Kassen ein Anteil dieser entstehenden Beratungskosten auch übernommen. Voraussetzung dafür ist, dass die Ernährungsberaterin zertifiziert ist durch die jeweiligen Berufsverbände, aber da gibt es gerade in Norddeutschland, gerade in Hamburg eine ganze Reihe, die auch organisiert sind und insofern wäre der erste Schritt, zum Arzt zu gehen, nach einer ärztlichen Verordnung zu fragen. Der zweite Schritt wäre, es kann aber auch andersrum sein, sich mit der Krankenkasse in Verbindung zu setzen, weil die Krankenkassen führen lange Listen über zertifizierte und niedergelassene Ernährungstherapeutinnen.
Kommen wir gleich nochmal drauf, was denn der Vorteil noch ist, wenn man sich eine solche professionelle Beratung holt. Wir haben aber erst einmal eine weitere Hörerin, die uns angerufen hat unter der Rufnummer 08000 441777. Das ist Anne Bethke aus Lippstadt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Bethke, Ihre Frage.
Ich habe eine Frage zu dem Abnehmen, zu dem Intervallabnehmen. Und zwar war da 5 Tage Essen, 2 Tage nicht Essen. Und meine Frage ist, muss man das an 2 Tagen hintereinander dann fasten oder kann man das in diese 7 Tage einbauen, dass man 2 Tage isst und einen Tag nicht und dann wieder 2 Tage isst und einen Tag nicht?
Wer mag antworten?
Also Sie können das machen, wie Sie wollen. Also dieses 5:2 ist ist letztlich nur halt so ein Maß, dass man sagt, ja, insgesamt 5 Tage essen und 2 Tage fasten. Sie können es am Stück machen, Sie können es auch verteilen. Sie müssen übrigens keine Nulldiät machen an diesen Tagen. Also die Wissenschaftler streiten sich auch darum, wo ist denn die Grenze eigentlich? Es gibt einige Wissenschaftler aus den USA, die sagen, es sind 500 Kalorien, manche sagen sogar 700 Kalorien. Also gucken Sie einfach, dass Sie an 2 Tagen das machen. Früher hat man übrigens auch in der Naturkunde Entlastungstage gehabt. Das sind so Tage, wo man einfach ein bisschen Reis, ein bisschen fettarmes oder ungesalzenes Gemüse isst. Also Sie können da ein bisschen spielen. Sie müssen nicht komplett auf alles verzichten.
Also man kann an diesen 2 Tagen auch, sage ich mal, minimal seine...
Genau.
Das können Sie auf jeden Fall. Was vielleicht an der Stelle noch wichtig ist, ist, dass Sie, wenn Sie es 2 Tage hintereinander machen, möglicherweise wirklich ein Gefühl von Verzicht auch aufkommt. Und genau das soll ja eigentlich gerade beim Intervallfasten nicht. Da sind wir jetzt so ein bisschen auf der psychologischen Ebene, ne, des Essverhaltens, dass Sie vielleicht da ganz vorsichtig auch beobachten, wie bekommt es Ihnen an einem Tag nichts zu essen und haben Sie die Kraft, den 2. Tag gleich anzuhängen? Oder wäre es nicht vielleicht auch gut zu sagen, so und jetzt darf ich wieder essen 2-3 Tage und hänge dann den nächsten Tag an. Da vielleicht einfach fein beobachten, was Ihnen gut tut.
Ja, okay, das war meine Frage. Ich bedanke mich.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Bethke. Was die Zeiten anbelangt, jetzt stelle ich mir vor, es gibt ja viele Menschen, die keine regelmäßigen Arbeitszeiten haben zum Beispiel. Was ist mit Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, die jetzt sagen, ich möchte trotzdem so einen Intervallfasten regelmäßig einbauen in meinen Alltag, aber bei mir sind die Uhrzeiten immer unterschiedliche. Wie kriege ich das dann hin mit den Pausen? 16 Stunden gar nicht, 8 Stunden, wo ich essen darf. Wie macht man das? Haben Sie da einen guten Tipp? Sie beide.
Also ich würde vielleicht nur ganz kurz, aber dann gehe ich gleich weiter. Ich würde sagen, wichtig ist vor allem, ich habe selber auch mal im Schichtdienst gearbeitet. Ich war viele Jahre auf der Intensivstation tätig, wo man das hat. Und es ist ungesund, das weiß man. Und vor allem snackt man da die ganze Zeit. Das ist immer irgendwo eine Kaffeekanne, eine Kanne Kaffee da und Süßigkeiten. Und also wichtig wäre einfach zu gucken, wenn man schon diese Belastung des Schichtdienstes hat, dass man versucht, und das ist eigentlich egal zu welcher Uhrzeit, dass man versucht, regelmäßig große Mahlzeiten zu haben. Und dann muss man natürlich gucken, was passt mit dem Arbeitsrhythmus. Ist es eine Wechselschicht oder ist es eine Dauerschicht? Ich würde vielleicht so quasi das mit kleinen Schritten anfangen und dann rausfinden, was passt.
Mhm. Frau Nowak, wollen Sie ergänzen?
Ja, dem möchte ich auf jeden Fall zustimmen und anfänglich an das, was ich gesagt habe, anknüpfen, nämlich vorweg schauen, welche Form von Belastung gibt es in dieser Schichtarbeit. Und nichtsdestotrotz ist eigentlich gerade dieses Intervallfasten dann etwas, was ein Rhythmusgeber sein kann. Ja, also etwas, wo wir sagen, 8 Stunden wird gegessen und zwar gar nicht viel. Das heißt, Essen spielt gar nicht so eine große Rolle während des Arbeitens. Man kann sich gut ablenken auch mit der Arbeit und hat dann die ein oder andere kleine Mahlzeit dabei und trinkt. Und trinken ist ja dann relativ uhrzeitunabhängig und kann man ja an vielen Arbeitsstellen dann auch mitnehmen und das dementsprechend dann auch tun.
Was trinken beim Intervallfasten? Egal?
Kalorienfrei. Ja, das ist übrigens auch ein Problem, das muss man mal ansprechen. Viele Menschen, vor allem auch die Deutschen, trinken gerne Alkohol am Abend und das ist jetzt an sich natürlich auch nicht schlimmer. Man muss sich klar werden, das sind Kalorien. Ne? Und also es macht jetzt natürlich keinen Sinn zu sagen, ich mache große Intervallfasten und dann trinke ich einen halben Liter Starkbier um 21 Uhr. Dann ist das durchbrochen. Ne?
Stimmt das, dass Alkohol noch mehr sozusagen zu Buche schlägt mit den Kalorien, wenn man dabei nichts isst? Man sagt, okay, ich esse zwar nichts, dafür gönne ich mir den Wein.
Also die Studienlage, da gibt es widersprüchliche Daten, wissenschaftlich gesehen, aber man kann es ganz simpel halten, es sind einfach Kalorien. Ne? Und dieses Prinzip beim Intervallfasten heißt einfach, sobald ich dem Körper Kalorien zuführe, geht er los und er verarbeitet diese. Und insofern spielt das letztlich keine Rolle, ob man da Erdnüsse knabbert oder ein Bier trinkt, das sind Kalorien. Ne?
Okay, ja, wir haben auch schon wieder jemanden in der Telefonleitung warten, aber wir haben Mails bekommen. Meine Kollegin Silvia Buckel hat sie gesichtet und für uns zusammengefasst ist jetzt bei uns im Studio, was wird denn da gefragt?
Schönes Stichwort ist Trinken. Da gibt es nämlich viele Fragen dazu und viel Verunsicherung. Und Sie haben eine Sache schon angesprochen, aber wie sieht das aus mit schwarzem Kaffee zum Beispiel oder schwarzem Tee? Darf man grundsätzlich Tees so viel trinken, wie man möchte, auch Kaffee, oder ist das auch tabu?
Ich weiß nicht, was Frau Nowak dazu sagt, aber ich kann jetzt mal sagen. In der Naturkunde hatte der Kaffee einen schlechten Ruf und das hat sich komplett geändert. Also wir wissen heute eigentlich, dass ziemlich viele Erkrankungen von Diabetes bis Leberentzündungen von Parkinson eigentlich eher profitieren, wenn man Kaffee trinkt. Und interessanterweise einer der berühmtesten Fastenforscher auf der Welt, der Professor Madeo aus Graz, der hat herausgefunden, dass dieser Selbstreinigungsmechanismus in der Zelle, der Autophagie, der beim Fasten angestoßen wird, der wird auch durch Kaffee noch gefördert. Also das kann jetzt vielleicht, man muss aber gucken, dass man es nicht zur Ausrede macht, also ab der dritten oder vierten Tasse wird es dann vielleicht schwierig, aber an sich hat Kaffee inzwischen doch einen guten Ruf.
Mhm. Tee genauso?
Genau, vielleicht an der Stelle im Gegensatz zum Tee, also beim Kaffee stimme ich Ihnen zu, wobei ich da auch die Grenze bei 4 Tassen setzen würde, also 4 Becher, sagen wir mal so. Und an der Stelle wirklich auch nochmal auf das Koffein und Tein hinweisen möchte, weil das ist auf jeden Fall ja reizend für die Magenschleimhaut, die ja letztendlich keinen Schutz hat an den Tagen, wo nicht gegessen wird. Das vielleicht einfach nochmal als Hinweis, und das kann man abschwächen durch einen kleinen Tropfen Milch, der ja in dem Rahmen von den 500 Kalorien auf jeden Fall enthalten ist, oder aber eben auch in Form von geschäumter Milch. Beim Tein kennen wir nicht so viele positive Auswirkungen, also insofern würde ich den an den Fastentagen ein bisschen reduzieren. Brühe, Gemüsebrühe würde ich immer empfehlen, salzarme Gemüsebrühe, vielleicht selbst gekocht oder aber auch dann wirklich an der Stelle auch Biogemüsebrühe und dann Trinkwasser. Und je nachdem, wie empfindlich Ihr Magen auch ist und die Magenschleimhaut, an der Stelle dann wirklich entweder Medium oder stilles Wasser, weil die Kohlensäure dann genauso wie das Koffein auch ja schon ein wenig schädigend auch auf die Magenschleimhaut wirken kann.
Jetzt sagten Sie eben, so ein bisschen geschäumte Milch zum Kaffee ist kein Problem, erhöht aber wieder Kalorienzufuhr. Und um die Kalorienmenge geht es auch in vielen Hörermails. Nina Seidler aus Hamburg zum Beispiel fragt, woher kommt die Vorgabe, dass man während der Fastentage, also bei denen man 5 Tage isst, 2 Tage fastet, während dieser Fastenphase 500 Kalorien täglich essen soll? Und wie kann es eigentlich angehen, dass dies für alle Menschen nun so gleich sein soll?
Total wichtige Frage. Mhm. Und das ist wissenschaftlich nicht diese Grenze ist tatsächlich ein bisschen willkürlich. Also wir wissen aus der Physiologie, dass Nulldiät ist nicht gut, weil Muskeleiweiß abgebaut wird. Dafür würden 50 Kalorien aber ausreichen. 50 Kalorien ist wirklich nicht viel. Jetzt haben aber die ganzen Fastenforscher aus den USA, Professor Longo und so weiter, die versuchen immer herauszufinden, wo ist die Grenze. Und die Grenze ist irgendwo zwischen 500 und 750 Kalorien nach den Daten, die wir heute haben. Und jetzt sagen halt Konservative, na, wir gehen auf Nummer sicher, 500 Kalorien. Longo hat in seinem Buch, das gerade erschienen ist, sagt er, naja, der kommt aus Italien, er sagt, 500 Kalorien ist zu wenig, der Italiener, der isst gerne und wir müssen es auf 700 bis 800 gehen. Also ganz genau kann man es nicht sagen.
Ja, und es liegt ja letztendlich immer auch am Energieverbrauch. Nicht? Ob das es jetzt ein großer, kräftiger Mann ist, der wichtig. Regelmäßig sich bewegt, oder ob es eine kleine, zierliche Frau ist, die einen Schreibtischberuf hat. Nicht? Das ist auf jeden Fall ja auch nochmal abhängig vom Energieverbrauch.
Ganz wichtig.
Genau. Ich glaube, noch eine wichtige Frage würde ich gerne noch loswerden. Zum Beispiel unsere Hörerin Annette Burger, die möchte wissen, wie ist das mit Darmreinigung und Entgiftung, ob man da gleichzeitig Einläufe machen sollte. Und Mara Lee aus Hamburg weist auch darauf hin, dass die Darmbewegung beim Fasten ja pausiert und sie sorgt sich ein bisschen, dass dann Gift Stoffe länger als nötig im Darm bleiben könnten?
Komplizierte Frage. Natürlich in der Naturheilkunde, das klassische Heilfasten wird mit darmreinigenden Maßnahmen verbunden. Das ist am Anfang ein abführendes Salz, Glauber, Bittersalz häufig. Und dann werden die Einläufe empfohlen. Das stillt vor allem den Hunger. Und es ist tatsächlich so, wenn man natürlich nichts mehr isst, dann ist dieser Reflex, der die Nahrung vorschiebt, der fällt weg. Und insofern ist es beim längeren Heilfasten tatsächlich, denke ich, es ist kein Muss. Ne? Also ich denke immer, es muss auch jeder für sich entscheiden, ob er sowas will. Ne? In Amerika zum Beispiel ist das gar nicht angesagt, über Einläufe überhaupt zu reden. Intervallfasten haben wir eigentlich eine andere Situation. Da muss man das letztlich nicht gar nicht in Betracht ziehen. Das ist ja etwas, was man täglich macht. Und man muss da auch gucken, dass man da nicht Das ist schon wichtig mit dieser Darmreinigung, aber man kann sich da auch so ein bisschen fixieren, dass man immer denkt, der Darm muss geleert werden. Und um das geht es gar nicht. Es geht einfach nur um weniger Kalorien.
Und es geht vielleicht auch um die ausgewogene Kost an den Tagen danach oder dazwischen. Also das Intervallfasten ist ja im Grunde genommen nicht so gedacht, dass man 2 Tage fastet und an 5 Tagen alles isst, was das Herz begehrt, sondern es geht ja letztendlich auch um eine ganz bewusste Umstellung, auch auf eine ausgewogenere Kost, auf eine bewusste Kost. Und wenn wir über Darmsanierung sprechen, dann geht es ja einerseits auch darum, dass wir Platz an dem Tag, an dem nichts gegessen wird, ja trotzdem der Darm noch eine gewisse Peristaltik hat. Also er hat ja noch eine gewisse Bewegung von dem, was am Vortag gegessen worden ist. Und das Zweite ist eben, dass wenn man dann schaut, dass man in den Tagen, wo man was isst, auch wirklich ausreichend Gemüse, Salate, nicht gedünstetes Gemüse isst, dann ist der Darm an der Stelle auch gut gereinigt.
Das ist übrigens das Spannende beim Ramadan-Fasten. Das Ramadan-Fasten an sich wäre ja gesund, aber es ist in vielen Bereichen halt ein bisschen ausgeartet. Und da gibt es wirklich auch Studien, die zeigen, wenn das dann in so einer ganz völlig unkontrollierten Art und Weise gemacht, dass man dann nachts nur riesige Platten isst, dann nimmt man sogar an Gewicht zu. Ne?
Einige Hörer möchten auch wissen, es geht so in die Richtung, was bringt es denn eigentlich? Und Sie hatten schon angesprochen, hilft gegen Diabetes, hilft Intervallfasten auch gegen chronische Entzündungen, zum Beispiel Nasennebenhöhlenentzündungen? Das interessiert unseren Hörer Carsten Wilshusen.
Also Nasennebenhöhlenentzündung, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Das ist nicht wissenschaftlich untersucht. Wir haben viele Patienten, ich würde bei Nasennebenhöhlenentzündung natürlich schon, die Darmbakterien sind an sich sehr wichtig. Das ist aber ein schwieriges Thema, da weiß noch niemand genau so, welche Bakterien an sich man nehme. Ich würde auch eher über eine gute Ernährung das machen. Aber ich würde jetzt nicht denken, dass man über Intervallfasten eine Nasennebenhöhlenentzündung behandelt. Es gibt aber andere Entzündungen, da ist das Fasten an sich hochwirksam. Rheumatische Entzündungen, Gelenkentzündungen bis zur Arthrose. Also es kommt dann im Detail darauf an, über welche Entzündung wir sprechen.
Und an der Stelle ja nochmal ganz wichtig, nicht, wenn wir über gastroenterologische Entzündungen sprechen, wie zum Beispiel Morbus Crohn als entzündliche Darmerkrankung. Dort gibt es, glaube ich, soweit ich zumindest weiß, noch keine wirklich aussagekräftigen Ergebnisse. Also vielleicht an dieser Stelle dann auch der Hinweis, Vorsicht, wenn eine akute chronisch entzündliche Darmerkrankung vorliegt, dann erst nach Rücksprache mit dem jeweils behandelnden Arzt mit einem Intervallfasten beginnen. Weil es wird ja gern mal, entzündliche Erkrankungen werden gerne mal ja auch vermengt. Und genau die, das sagt ja auch die Literatur, genau die werden im Moment immer noch mal herausgenommen.
Vielleicht über die therapeutisch begleitenden Effekte sprechen wir gleich auch nochmal. Wir haben aber wieder 2 Hörer in der Leitung. Zum einen ein Anruf aus Metzbach von einem Hörer oder einer Hörerin. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Meine Frage bezieht sich auf das Intervallfasten. Und zwar bei dieser Zeitspanne der vielen Stunden nichts ist die Frage, was kann man oder ist noch verträglich zu tun gegen Schwindel oder normalerweise wird mir immer schon mal so, wieso Heißhunger schlecht vor Hunger? Und wenn so eine Attacke kommt, wäre dann beispielsweise eine Gemüsebrühe diesem Rhythmus abträglich oder ginge das?
Das ist eine sehr gute Idee. Schwindel und aber auch Kopfschmerzen haben ja gerade an so Fastentagen viel auch mit Elektrolytverlust zu tun. Genau. Und insofern wäre auf jeden Fall einerseits wichtig, dass Sie ausreichend trinken. Und das haben wir, glaube ich, bisher auch noch gar nicht gesagt. Was heißt eigentlich ausreichend trinken? Und vielleicht sind wir uns da einig. Ich würde sagen, 2,5 bis 3 Liter an so einem Tag auf jeden Fall als Minimum. Und davon gerne dann auch 0,75 bis 1 Liter Gemüsebrühe, wenn Sie das auch schon von sich kennen. Ja. Gleichzeitig ist es wichtig, dass Sie sich langsam bewegen, gerade wenn Sie das Intervallfasten noch nicht so gut kennen. Also, dass Sie nicht zu viel körperlich arbeiten, keine schnellen Bewegungen, beim Bücken zum Beispiel vorsichtig sind. Also, bis Sie dann einfach wissen, wie reagiert Ihr Körper auch.
Darf man Sport machen während dieser Fastenstrecke?
Ja, natürlich. Also ich komme noch zu diesem Ausgangspunkt zurück. Die Menschheit hat wahrscheinlich ihre längste Zeit immer Intervall gefastet. Also wenn wir da alle nur noch auf der Couch rumliegen dürften, wenn wir Intervall fasten, gäbe es uns alle nicht. Also das heißt, grundsätzlich ist da gar keine Einschränkung. Aber wir dürfen es jetzt auch nicht zu kompliziert machen. Also nochmal so andersrum, das ist ja das Verrückte, dass manchmal der Begriff der Normalität sich verschiebt. Für unsere Gene ist es völlig unnormal, dass wir dreimal am Tag und dann noch dazwischen was essen. Es ist ganz normal, wenn man weniger häufig isst.
Also auch ein bisschen in sich hinein hören und gucken, was einem gut tut.
Ja. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, Spaziergänge zu machen. Ich würde empfehlen, moderat sich zu bewegen. Ich würde auch empfehlen, Radtouren zum Beispiel zu machen. Und wenn dann eine Sportart schon sehr lange ausgeführt worden ist, mit guten Dehnungsübungen am Anfang, mit einem leichten Warmwerden, leichten Beschleunigungsbewegungen, dann kann auch Sport getrieben werden. Mhm. Vielleicht nicht gleich beim ersten Tag des Intervallfastens, aber wenn man das 3-4 Tage gemacht hat, einfach schon ein bisschen weiß, wie der Körper reagiert, dann ist es auf jeden Fall gut, Sport zu treiben.
Okay, vielen Dank nach Metzbach. Und wir haben noch eine Anruferin aus Hamburg, Frau Schöning. Schönen guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Ihre Frage.
Ja, ich wollte fragen, ob die gute alte Regel in Anführungszeichen lieber viele kleine Mahlzeiten am Tag jetzt damit hinfällig ist.
Absolut. Das ist leider, muss man sagen, ein Irrtum gewesen. Man fragt sich natürlich auch, warum ist das jetzt uns Ärzten mal wieder passiert, wo es schon so viele Irrtümer in der Ernährung gab. Vermutlich sind die Diabetologen, die Diabetesärzte nicht ganz unschuldig daran. Man hat natürlich versucht, wenn man an Zucker erkrankt ist, also an Diabetes, dann versucht man als Arzt immer diese Zuckerspitzen zu vermeiden, weil die schädlich sind. Und das war natürlich viel leichter, wenn man dann Zwischenmahlzeiten gemacht hat und auch das Einstellen mit den Medikamenten war leichter. Und da hat irgendjemand dann quasi aus Versehen den Schluss gezogen, dass das grundsätzlich auch gesünder wäre. Und das ist es nicht. Also das ist wirklich ein absoluter Irrtum. Zwischenmahlzeiten, jetzt übertreibe ich vielleicht etwas, aber sind wirklich wahrscheinlich fast das Schlimmste, was man machen kann in der Ernährung.
Und wenn man den ganzen Tag über sich und auch über eine lange Strecke immer nur mit kleinen Portionen ernährt und auch so die großen Hauptmahlzeiten verzichtet, könnte es nicht sein, dass es Menschen gibt, deren Körper auch darauf gut reagiert?
Nee, wir müssen einfach die wissenschaftlichen Grund... Also da ist ja wirklich auch ganz schön, dass uns die Wissenschaft das gezeigt hat. Also jede Verdauung, ist ein Stress für den Körper. Ne? Da kommt ein Fremd, muss man sich ja mal vorstellen, wir essen einen Fremdkörper, der muss zerlegt werden, der muss aufgespalten werden. Der Körper muss unterscheiden, ist das was Schlimmes, was Giftiges, was Allergisches oder sonst was. Das ist eine unglaubliche Aufgabe. Und wir müssen dem Körper irgendwie diese Pausen geben, sonst kommt er aus diesem Stress, das ist ein Stressmodus, sonst kommt er aus diesem letztlich gar nicht raus.
Und rein von der Ernährung her, also von der Menge des Essens, ist es immer auch ganz schwierig letztendlich den Überblick zu behalten bei vielen kleinen Mahlzeiten. Wie viel habe ich denn eigentlich wirklich gegessen? Und das ist ja auch Sinn des Intervallfastens, ja, mal Pausen zu machen und sich bewusst zu werden, was esse ich eigentlich den Tag? Warum esse ich? Wann esse ich? Wo esse ich? Und das ist ja genau das, was wir eben immer wieder feststellen, wenn jemand viele kleine Mahlzeiten isst, dass das eben nicht nur am Tisch stattfindet oder nicht nur in Ruhe stattfindet, sondern eben auch nebenher. Und genau das ist die große Chance des Intervallfastens, das ein bisschen zu unterbrechen.
Ich habe noch eine Frage, darf ich stellen?
Dürfen Sie gerne.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Essen auch die Nerven beruhigt. Also das andersrum, wenn es zu lange Esspausen gibt, sich bei mir eine gewisse Nervosität einstellt.
Das kann passieren. Das liegt ja immer ein bisschen daran, wie die Mahlzeiten auch gestaltet sind. Wenn Sie ein hohes Maß an, ich sag mal, süßem Essen oder auch leicht verwertbaren Lebensmitteln wie Nudeln, wie helles Brot und so weiter, dann entsteht der Hunger oder der Appetit auch relativ schnell wieder. Und dann ist es so, dass durch das Schwanken des Blutzuckerspiegels auch Nervosität entstehen kann. Dann wäre es wichtig zu schauen, wie sehen dann die einzelnen Mahlzeiten wirklich aus? Wie satt sind sie und wie lange sind sie auch satt nach den Mahlzeiten? Und dann ist eigentlich ein guter Weg, diese Nervosität auch ein bisschen abzustellen.
Also auch da vielleicht einfach ausprobieren, Frau Schöning. Danke Ihnen für den Anruf.
Danke.
Ich habe eben die begleitend therapeutischen Effekte beim Intervallfasten schon angesprochen, Herr Michalsen. Sie haben vorhin schon eine Weile her in dieser Sendung gesagt, naja, wenn man zum Beispiel Demenz vorbeugen will, ist es möglich, mit Intervallfasten einer Demenzerkrankung vorzubeugen? Gibt es da wirklich Studien, die das belegen?
Es gibt noch keine Studien am Menschen, die das belegen. Das muss man sich auch fragen, ob es die jemals geben wird, weil Demenz tritt im höheren Alter auf und diese Studien gehen dann natürlich gemäß Jahrzehnte, ne, wenn man die jetzt startet. Ne. Aber es ist schon so, Also die weltweit führenden Neuroforscher, also in den USA, die untersuchen seit 20 bis 30 Jahren genau die Wirkung von Intervallfasten auf neurologische Erkrankungen, Demenz, Multiple Sklerose, Parkinson und so weiter. Und diese Ergebnisse sind wirklich absolut eindrucksvoll. Also das wird in weitaus größtem Maße dadurch verhindert. Da muss man natürlich aufpassen, es ist nicht so, dass ein Tierversuch immer auch heißt, das wirkt am Menschen, aber das ist schon sehr beeindruckend. Also so, dass, sagen wir mal, wenn man die Datenlage anschaut, dann wird es einen wundern, wenn es nicht auch eine Wirkung auf den Menschen hätte.
Welche Krankheitsbilder sind denn noch sozusagen eine gute Voraussetzung, um bei sich selber mit Intervallfasten zu beginnen?
Ja gut, das ist ja schon angeklungen. Also ich denke, das Intervallfasten...
Einfach, dass das nochmal zusammenfassen. Das
ist, also es ist immer sehr gut, natürlich auch mal einen Versuch zu machen, wenn man ein Gewichtsproblem hat, weil eben das Diäten, das weiß Frau Norg noch viel besser, das war nicht so eine gute, hat nicht so eine gute Erfolgsbilanz. Und ich denke, da ist das Intervallfasten sehr gut. Und dann kommt natürlich dieser ganze Rattenschwanz an Folgeerkrankungen von Übergewicht und von der Fehlernährung, von Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörung, wenn man das weiterdenkt, Schlaganfall, Herzinfarkt, also die Folgeerkrankung. Also diese ganze Schiene der, wir sagen, Stoffwechsel- und kardiovaskulären Erkrankungen, die ist eminent wichtig. Und der zweite große Bereich sind diese ganzen entzündlichen Erkrankungen mit den paar Ausnahmen, die wir schon gesagt haben. Das halte ich eigentlich für das Wichtigste. Und dann diese neurologischen. Und was auch noch, ist aber mehr noch in Diskussion, ob man möglicherweise auch einige Krebsformen damit ein bisschen besser vorbeugen kann.
Und was ja ergänzend dazu noch spannend sein wird, ist, inwieweit es auch einen Einfluss auf die Entstehung von Essstörungen haben kann. Essstörungen gerade im Sinne von, wenn wir an Adipositas zum Beispiel denken, an Binge-Eating, was ja letztendlich dann schon eine krankhafte Form von wirklich dauerhaften Snacken ist und ein Intervallfasten wirklich früh eingesetzt, eben dieses Bewusstsein schärft und erneuert letztendlich. Mhm. Und da wird es auch spannend sein, was die nächsten Jahre bringen.
Und das soll auch einen Anti-Aging-Effekt möglicherweise haben, also eine lebensverlängernde Wirkung. Gibt es ja Studien in Graz offenbar, die allerdings auch wohl nur im Tierversuch bisher.
Genau, die gibt es auch weltweit seit, ist auch interessant, dass das Intervallfasten jetzt so ein Boom ist. Diese Daten gibt es eigentlich schon seit 30, 40 Jahren.
Woher kommt denn dieser Boom jetzt? Warum reden plötzlich alle über Intervallfasten? Ist es gerade einfach nur in Mode?
Ja, ich denke schon, dass das liegt natürlich an der Forschung. Also wir haben das natürlich auch, ich meine, wir sind da selber ja auch beteiligt bei der Forschung, aber es gibt wirklich ganz renommierte Institute in den USA und die haben diese Ergebnisse dann einfach in den wichtigsten Zeitungen, in den Medizinfachzeitungen in den letzten 5 Jahren publiziert. Und ich habe das auch selber mitbekommen, es war eigentlich ganz spannend. Also ich meine, ich bin ja auch schon lange in der Naturerkunde und vor 10, 15 Jahren ist man schon oft belächelt worden, wenn man gesagt hat, fast. Und jetzt ist es so, jetzt kann ich eigentlich überall einen Vortrag halten und alle Kollegen wissen halt, oh ja, das steht wirklich in dieser ganz renommierten, da sage ich lieber nichts dagegen. Ne? Also das heißt, das hat sich eigentlich auch so breit gemacht, dass das irgendwie auf einmal alle genauer hingucken. Und wenn man genauer hinguckt, dann kann man wenig finden, was eigentlich dagegen spricht und sehr viel, was dafür spricht.
Wenn wir dann nochmal auch uns den Menschen genauer angucken und sehen, dass er nun mal ungern lange auf etwas verzichtet, gerade heutzutage, dann ist ein Intervallfasten im Rahmen von flexibler Esskontrolle auch genau aktuell. Und ich glaube, das ist auch das, warum es so greift. Wir müssen eben nicht über wirklich lange, lange Zeit auf etwas verzichten, sondern das tun wir immer mal wieder. Und das ist etwas, was wir in der Ernährungstherapie dann ja auch sehen, das ist machbar im Alltag, das ist umsetzbar und vor allen Dingen für eine lange Zeit umsetzbar. Und das ist etwas, gerade für diejenigen, die, nicht, wie Sie ja eben auch schon sagten, eine lange Diätkarriere hinter sich haben, einfach entlastend.
Genau, auf den Unterschied nochmal gleich, Diät und Fasten kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Wir haben zwei Hörerinnen, die uns angerufen haben. Einmal Frau Steger aus Harburg-Schwaben. Schönen guten Abend, Frau Steger.
Guten Abend.
Ihre Frage?
Meine Frage wäre, also ich bin 1,78 groß, wiege zwischen 62 und 63 Kilo, also habe keine Absicht abzunehmen, würde mich aber trotzdem für das Intervallfasten interessieren, einfach deshalb, weil ich also schon seit Jugendzeiten an Migräne leide, meine Eltern beide Krebs hatten und ja, einfach um Entzündungen auch im Körper vorzubeugen, weil Entzündungen, weiß ich als Laie ja schon, sind mitunter das Schlechteste. Ist jetzt so ein Intervallfasten auch für schlanke Menschen geeignet, die nicht abnehmen wollen?
Durch, Also durchaus, also wir haben, wenn man die Studienlage betrachtet, scheint es so zu sein, dass die Menschen, die jetzt sehr übergewichtig sind, die nehmen erfreulicherweise ab. Und diejenigen, die normalgewichtig sind, die nehmen oft nicht ab. Also ich würde es an ihrer Stelle ausprobieren. Das kann man sich auch, das können Sie sich auch dadurch nochmal unterstrichen, dieses Argument, wir setzen das ja in unseren Forschungen inzwischen auch ergänzend in der Krebstherapie ein, wo es ja, das war ja lange Jahre ein riesiges Tabu, und da darf man auf keinen Fall abnehmen. Es nehmen nicht alle Menschen ab. Ich würde einfach vorschlagen, Sie probieren das aus, und wenn Sie natürlich dann zu viel Substanz verlieren und zu viel abnehmen, klar, dann müssen Sie es sein lassen.
Ja. Oder Sie lassen sich beraten, an der Stelle begleiten. Sie können ja an den 5 Tagen, wenn ich jetzt mal von der Methode 2:5 ausgehe, Sie können ja an den 5 Tagen dann auch energetisch ein bisschen sich höher ernähren. Verstehen Sie? Einfach mit einer Kalorien guten, ausgewogenen Ernährung ein paar mehr Kalorien essen.
Gedacht, ja,
ja, und dann können Sie das wunderbar ausgleichen, die 2 Tage.
Mhm. Also ich habe jetzt eigentlich das Intervallfasten jetzt mal aufgeschrieben, also von quasi 9 Uhr morgens bis 17 Uhr abends zu essen und dann diese 16 Stunden nichts zu essen.
Wobei 9 Uhr auch nicht gesetzt ist, das kann auch ab 10 Uhr sein oder.
Ja. Ne? Genau, so. Also Sie, vielleicht reichen auch 14 Stunden, um Ihnen ein bisschen Mut zu machen. Ich habe das selber jetzt auch eine lange Zeit immer wieder ausprobiert. Also wenn man das macht, wenn man jetzt nur noch 2 Mahlzeiten am Tag isst, dann hat man ordentlich Hunger und dann haut man da auch gut rein bei diesen 2 Mahlzeiten. Und zum Beispiel bei mir war es auch so, ich habe da nicht abgenommen. Ne? Also gucken Sie, dass Sie vielleicht auf 14 Stunden auch gehen und beobachten Sie es einfach bei sich.
Ne? Mhm. Vielen Dank, Frau Steger. Frau Ulia aus Berlin hat uns angerufen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ihre Frage.
Ja, ich kenne Herrn Professor Michaelsen von einem Vortrag in der Urania. Da hatte ich ihn auch angesprochen, dass ich seit jetzt 2,5 Jahren einen sehr niedrigen Blutdruck habe, ausgelöst durch bestimmte Dinge. Ich esse seit 10 bis 15 Jahren jeden Morgen einen Esslöffel Leinöl von Schneekoppe, dann
Produkte brauchen wir nicht. Wenn Ihre Frage, Frau Ulia.
Ja, gut, ich will nur auf meinen niedrigen Blutdruck zu sprechen kommen. Und er hat mir das damals bestätigt, dass durch diese Faktoren, dann kommt rote Beetesaft dazu und Walnusskerne, mein Blutdruck seit 2,5 Jahren konstant sehr niedrig ist. Ich habe zum Beispiel eben gemessen, ich messe morgens und abends, ich hatte eben 110:69.
Und Sie wollen jetzt wissen, ob Intervallfasten auch bei niedrigem Blutdruck geht?
Ja.
Das gebe ich doch mal weiter. Geht das, wenn man niedrigen Blutdruck hat? Spricht da was gegen?
Da spricht nichts dagegen. Also im Prinzip, je niedriger der Blutdruck, solange man nichts davon merkt, solange man nicht ohnmächtig wird, ist das einfach sehr gesund.
Ja.
Ne? Und freuen Sie sich über Ihren niedrigen Blutdruck.
Ja. Das tue ich auch. Mein Hausarzt ist auch begeistert.
Und bewegen Sie sich. Und die Ernährungstipps, die Herr Professor Michaelsen gegeben hat, waren sehr gut. Also insofern war das gut. Ja.
Okay, vielen Dank, Frau Ulia. Ich sage nochmal für letzte Anrufe einmal die Telefonnummer 441777. Unterschied Diät zum Abnehmen, Intervallfasten. Sie haben eben gesagt, also manche nehmen ab, manche nicht, aber viele wollen ja gerade jetzt zum Jahresbeginn ihre Kilos mal wieder auf ein Maß bringen, wo sie sich richtig wohlfühlen. Sagen Sie den Unterschied, warum ist Intervallfasten besser und warum Diäten oft so vergeblich letztendlich?
Vielleicht müssen wir vorneweg nochmal klären, Diäten ist ja etwas, was wir ja durchaus auch bei Erkrankungen durchführen. Also es geht ja um Reduktionsformen und da ist das Intervallfasten einfach ein schöner Einstieg, gerade nach so einer doch vielleicht üppigen Weihnachts- und Silvesterzeit dann erstmal langsam umzusteigen. Das neue Jahr hat begonnen und da ist es ganz oft so, dass die Vorsätze sehr hoch sind, nicht? Man nimmt sich etwas vor, man versucht es und man geht gleich auf 150 und merkt dann so nach 3-4 Tagen, es ist doch nicht durchzuhalten, weil vielleicht einfach viele Einflüsse ansonsten im Alltag auch da sind. Und da ist es einfach eine schöne Möglichkeit, durch das Intervallfasten langsam erstmal in eine andere Kostform zu finden, wie ich schon einmal sagte, sich ein bisschen bewusster zu werden, kleinere Ziele an der Stelle zu setzen, also und an den Tagen, wo eben nicht gegessen wird, die Trinkmenge schon mal zu steigern, was ja
wirklich ganz wichtig auch bei der Gewichtsreduktion ist, ausreichend 2,5 bis 3 Liter zu trinken. All das kann an den Tagen des Intervallfastens geübt werden. Und insofern kann es ein guter Einstieg sein, um dann wirklich auch Ernährungsgewohnheiten oder Essgewohnheiten längerfristig auch verändern zu können.
Das Problem beim Diäten ist ja oft dieser Jojo-Effekt, der gefürchtete, dass wir Muskelmasse verlieren. Nochmal aus medizinischer Sicht, warum passiert das beim Intervallfasten nicht so schnell wie bei manchen Diäten, Herr Michalsen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist der Kopf jetzt bei dieser ganzen Sache. Ich meine, die Diäten, das beinhaltet ja, dass man denkt, wenn ich eine gewisse Zeit etwas mache, dann kann ich danach wieder, oder dann ist es so, dann esse ich danach wieder wie vorher auch.
Ich halte 4 Wochen durch und
ja,
dann
genau. Ist alles und das hat einfach nicht geklappt. Das ist aber eine Kopfsache. Das ist ganz klar. Also natürlich ist irgendwie alles eine Diät. Also man kommt letztlich nicht um das Ziel herum, dass man sich natürlich irgendwie vollwertig, gesund, pflanzenbetont ernähren sollte. Es macht halt keinen Sinn, 4 Wochen eine Ananas-Diät oder sonst eine Kohlsuppendiät zu machen und dann gibt es wieder, wie man in Berlin sagt, Currywurst und Pommes. Das haut nicht hin. Und das Intervallfasten ist eigentlich nochmal eine andere Schiene. Wie Frau Norge auch gesagt hat, es entsteht erstmal ein anderes Bewusstsein auch. Also man wird sich bewusster, auch was man, wie wertvoll das ist, wenn man isst. Und ich glaube, das Intervallfasten ist eine ideale Voraussetzung oder eine Ergänzung, um dann letztlich sich auch gesund zu ernähren. Und ob da einer jetzt die Mittelmeerkost macht oder sich vegan, vegetarisch, ist egal, aber auf jeden Fall gesünder. Insofern passt beides sehr gut aufeinander zusammen. Und diese klassischen Diäten, das war einfach, da mit dem Jojo, das war einfach keine gute Sache. Ne?
Mhm. Nochmal Muskelabbau, und warum geschieht das nicht bei diesem Intervallfasten?
Ja, beim Heilfasten, beim längeren Heilfasten wird Fett gespalten, also um die Energie zur Verfügung zu stellen. Und es wird in kleinen Anteilen eben auch Protein abgebaut und das ist dann halt aus Muskeleiweiß. Aber wenn man jetzt 12, 14, 16 Stunden fastet oder auch wenn man 24 Stunden fastet, dann wird das Ganze noch aus den Energiespeichern in der Leber bedient, die Glykogenspeicher, und deswegen kommt es dann nicht zu diesem Proteinabbau.
Also auf jeden Fall gesünder.
Und der Grundumsatz wird an der Stelle ja auch nicht so stark beeinflusst.
Genau.
Und das ist ja ganz wichtig auch nochmal bezüglich des Jojo-Effektes. Ne?
Ja, genau.
Dazu, Frau Nowak, haben wir auch noch eine höhere Frage, nämlich aus Tankstedt. Frau Hansen hat uns angerufen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was möchten Sie wissen?
Ja, ich bin auch seit 2 Jahren begeisterte Intervallfasterin, habe die 5-2 sozusagen Diät mache. Ich habe auch knapp 20 Kilo schon abgenommen, mache das an 2 Tagen aufeinander und esse nur abends. Und meine Frage war jetzt in der Tat, ist es so, dass durch die Kalorienreduktion der Körper, also der Stoffwechsel immer weiter lernt, immer effizienter wird, sodass sozusagen dadurch auch irgendwann der Stoffwechsel weiter runterfährt und man sozusagen am Ende immer weniger braucht. Also jetzt unabhängig davon sozusagen von der Gewichtsreduktion, sondern einfach sozusagen der Stoffwechsel optimiert sich immer weiter und lernt mit immer weniger Kalorien auszukommen.
Ist das jetzt eine Frage an uns oder ist das eine Aus?
Ja, also,
ob das so ist.
Ob das so ist. Also wenn ich Sie richtig,
also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ich glaube, also eine Sache passiert, das heißt, die Zellen lernen mit dem Fasten besser umzugehen, die Reinigungsmechanismen kommen immer besser in Schwung und auch das Befinden wird in der Regel besser. Vielleicht am Anfang ist es noch nicht so gut und dann nach ein paar Wochen geht es besser. Aber es ist nicht so, dass sie immer weniger Kalorien brauchen. Also der Körper muss ja seine Grundbedürfnisse, die müssen ja durch Energie gestillt werden. Die Betriebstemperatur 37 Grad und die Muskeln und alle. Das Hirn braucht sehr, sehr viel Energie. Das ändert sich nicht durchs Intervallfasten.
Was sich aber ändern könnte, ist, das ist eine spannende Frage, ob sich Ihr Hungersättigungsgefühl, Ihr Hungersättigungsmechanismus, ob der sich durch das Intervallfasten nach dieser Zeit verändert hat. Das heißt, Sie möglicherweise mit kleineren Portionen schneller satt werden.
Genau,
und dann nehmen Sie natürlich weniger Energie auf. Und das wäre etwas, was mit Vorsicht zu beobachten ist, weil Sie dann möglicherweise wirklich immer weniger Energie zu sich nehmen und damit den Grundumsatz schon auch beeinflussen.
Wobei ich jetzt auch sagen würde, es ist toll, wenn Sie 20 Kilo abgenommen haben und über was wir jetzt noch nicht so gesprochen haben, Das Insulin hat ja eine ganz bedeutende Rolle im Körper und die meisten Menschen, wenn sie viel oder zu oft oder das falsche Essen haben, erhöhte Insulinspiegel. Und Insulin macht eben Heißhunger auch. Das macht genau diese Heißhungerattacken, die vorher schon mal genannt wurden. Vielleicht ist es auch das, dass Sie jetzt einfach verspüren, also vielleicht hatten Sie, ich weiß es nicht, vielleicht hatten Sie einen hohen Insulinspiegel, der ist jetzt normalisiert und jetzt haben Sie wieder ein normales Appetitgefühl. Gucken Sie einfach weiter. Es ist halt immer wichtig, dass man nicht unters Normalgewicht rutscht. Ne? Man soll jetzt nicht, wir müssen natürlich auch aufpassen, dass man nicht, es gibt ja Menschen, die haben eine Magersucht oder die haben eine Essstörung und wollen jetzt natürlich nicht, dass die sagen, Mensch, prima und so, jetzt esse ich immer weniger und dann werden sie immer weniger. Das ist nicht der Sinn.
Vielleicht wäre an der Stelle auch Ihnen zu empfehlen, mal eine BIA-Messung durchzuführen, eine bioelektrische Impedanzmessung zur Messung der Fettmasse und auch der Muskelmasse und der Wassermasse, weil dann sehen Sie auch, was Sie an den 20 Kilo abgenommen haben und ob Sie ausreichend Muskelmasse haben.
Mhm. Gut, aber Sie fühlen sich wohl nach den 2 Jahren Intervallfasten vorhanden?
Ja, ich fühle mich wohl. Ich will das eigentlich auch aus Gesundheitsaspekten weitermachen. Mhm. Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich jetzt irgendwie sehr dünn bin. Ich würde mal sagen, ich habe jetzt mein Normalgewicht erreicht und hatte eben immer nur gehört, dass Reduktionsdiäten in der Lage sind, den Grundumsatz bzw. den Energieverbrauch immer weiter abzusenken. Und der Stoffwechsel passt sich eben immer weiter an. Und es würde Jahre dauern, bis er wieder sozusagen auf Normalniveau arbeitet. Und da war eben die Frage, ob das beim Intervallfasten auch eine Gefahr sein könnte.
Also vielleicht nochmal dieses Absenken des Stoffwechsels, das ist das, was bei den Diäten passiert oder passiert ist. Es ist tatsächlich so, deswegen friert man übrigens auch mehr, ne, wenn man länger fastet. Und, und das Problem ist nur, wenn man dann eben das macht und dann haut man wieder richtig rein, dann kommt es zu diesem Jojo-Effekt.
Vielen
Den
Dank.
Haben Sie aber nicht.
Genau, vielen Dank. Allerletzte Frage, ganz kurz zur Antwort. Was mache ich, wenn meine Familie nicht mitzieht und ich will meine Ernährung umstellen?
Oh, dann setze ich mich mit einem schönen Abendessen mit meiner Familie an den Tisch und was ich zubereitet habe, lade sie dazu ein und fange mit einem ganz lockeren Gespräch an und dann fange ich an, sie zu überzeugen.
Alle anderen Fragen an Sie, unter anderem Margarete Nowak, sie ist eine der Ernährungsberaterinnen und Ernährungstherapeutinnen, die es gibt. Professor Andreas Michalsen, der Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Immanuel-Krankenhaus Berlin. Das war die Redezeit-Visite hier auf NDR Info in Kooperation mit Visite im NDR Fernsehen. Unser Thema morgen, die SPD bringt sich in Stellung. Welche Chancen hat ein Kanzlerkandidat Gabriel? Das als Themenabend schon ab 20.30 Uhr. Diskutieren Sie mit online schon jetzt unter ndr.de/redezeit. Ihnen einen schönen restlichen Abend. Mein Name ist Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.